SWR 2 Forum.
Masern, Mumps und Röteln. Warum Menschen das Impfen in Frage stellen? Darüber diskutieren wir heute im SWR 2 Forum mit Sonja Striegel. Ein seltsames Phänomen ist zu beobachten. Ein knappes Drittel der Deutschen fürchtet sich vor möglichen Nebenwirkungen von Impfungen, obwohl das Risiko, ohne Impfung schwer zu erkranken, erheblich größer ist. Die skeptischsten Impfkritiker, das sind etwa 2-4%, sind zugleich die gebildetsten. Sie stellen Erkenntnisse der modernen Schulmedizin in Frage und vertrauen lieber den natürlichen Abwehrkräften des Körpers. Für sein Buch Eingeimpft, zu dem auch ein Film erscheint, Mitte September, ist der Autor und junge Vater David Sieveking den Argumenten der Impfskeptiker nachgegangen. Wir wollen im SWR2-Forum darüber diskutieren, woher diese Verunsicherung kommt. Herr Sieveking, Sie haben Ihre Recherchen begonnen, da war Ihre erste Tochter gerade geboren. Und zu Hause sah das dann so aus, Ihre Partnerin hat sich entschieden gegen das Impfen geäußert. Sie hingegen hielten das Impfen für so selbstverständlich wie das Zähneputzen. Woher kam diese anfängliche Impfüberzeugung?
Das habe ich aus meinem Elternhaus so mitgenommen. Da war das auch kein Thema. Und ich habe auch nach Impfung nie irgendwelche Probleme mit Nebenwirkungen gehabt. Ich wusste auch nicht, dass es Impfschäden oder Impfkomplikationen, dass es sowas überhaupt gibt. Das wusste ich gar nicht, bevor ich Kinder bekommen habe und mit meiner Lebensgefährtin dann angefangen habe. Also gemerkt habe, dass sie da anderer Meinung ist.
Und warum war Ihre Lebensgefährtin so skeptisch?
Aus ihrer eigenen Erfahrung. Also die ist sehr sensibel, sie reagiert auf alle möglichen Stoffe sehr sensibel und eben nach Impfungen ist es ja auch immer schlecht ergangen selber, also am eigenen Körper hat sie das so erlebt. Und sie hat einfach sich mehr mit Alternativmedizin durch ihren Freundes- oder Bekanntenkreis und auch schon ihre Eltern bedingt mehr damit beschäftigt gehabt.
Wie würden Sie sich denn nach Ihren Recherchen jetzt positionieren? Sind Sie zu einem Impfkritiker geworden?
Nee, ich würde sagen ein differenzierter Impfbefürworter.
Ja, also das sehen einige Wissenschaftler anders, die den Film bereits vorab gesehen haben. In die Kinos kommt der Film ja erst im September. Es gibt einige Stellungnahmen. Diese Wissenschaftler beklagen, dass vor allem impfkritische Gesprächspartner gezeigt werden und dass die allgemeingültigen Impfempfehlungen, die für Deutschland gelten, in Frage gestellt würden. Das sind 13 Impfungen, die die Säuglinge bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr erhalten sollen. Mit den Argumenten der Impfkritiker und auch der Impfgegner beschäftigt sich seit Jahren Dr. Jan Audeost. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater in Dresden. Herr Audeost, welche Fragen und Argumente bei den impfkritischen Eltern sind so die gängigsten?
Die gängigsten Fragen sind sicherlich die nach Nebenwirkungen. Bei seriösen Impfkritikern, wenn man sagt, dass es sowas gibt, bei unseriösen Impfkritikern wird dann auch überhaupt die Wirkung von Impfungen hinterfragt. Und dann gibt es noch so subtile Befürchtungen, dass die Entwicklung von Kindern irgendwie behindert wird oder durch Erkrankungen gefördert wird. Wo die herkommt, vielleicht kommen wir da in dieser Sendung nochmal drauf.
Können Sie denn insgesamt nachvollziehen, dass werdende Eltern den Sinn und die Wirkung und die Risiken von Impfungen verstehen wollen und dann auch selbst entscheiden wollen? Impfe ich überhaupt? Wann impfe ich und was impfe ich?
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Da hat ja auch jeder ein Recht drauf und das kann ich auch am eigenen Leib nachvollziehen. Wir haben unser Kind auch geimpft nach STIKO-Impfungen und es gab eine Impfung, wo wir uns selbst auch nochmal informiert haben und dann uns für diese Impfung entschieden haben und ich bei der Impfung dabei war und auch gemerkt habe, obwohl ich all diese Fakten wusste und wusste, dass das Risiko für die Impfung deutlich geringer ist als das Risiko einer Erkrankung, habe ich Angst gespürt und die Angst zieht zusammen mit dem Kind ein und bei Impfungen ist die so sehr dabei, wie bei vielen anderen Dingen, die einem im Elternleben begegnen.
Über die Angst und die Gefühle, die Eltern haben, werden wir auch noch sprechen. STIKO müssen wir kurz erklären, das ist die Ständige Impfkommission, ist angesiedelt beim Robert-Koch-Institut und die gibt die Empfehlungen heraus, nach denen Kinderärzte dann den Eltern sagen, ab dann und dann müsst ihr das und das impfen. Mein dritter Gast ist Professor Robert Jütte. Er leitet das Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Impfgegner, Impfkritiker, die gab es bereits am Anfang der Impfgeschichte. Da gibt es ein ganz interessantes Zitat des Philosophen Immanuel Kant. Er fürchtete im 18. Jahrhundert, dass den Menschen mit der Pockenimpfung eine tierische Brutalität eingeimpft würde, da diese Impfung auf Kuhpockenviren beruhte. Herr Jütte, Geschichte, die Skepsis damals, kann man vielleicht verstehen, denn da hatten die Menschen noch wenig medizinisches Wissen. Aber heute, die Impfkritiker und die Impfskeptiker, woher kommt das? Warum kommt das jetzt vielleicht auch wieder hoch?
Also erstmal muss man sagen, dass die Menschen im 19. Jahrhundert durchaus kritisch eingestellt waren und auch zu Recht kritisch. Man darf die nicht also jetzt als medizinische dumme Jungs verkaufen oder dumme Mädels. Wir haben eine sehr gute Untersuchung, die ein Schüler von mir gemacht hat vor vielen, vielen Jahren über die Einführung der Pockenschutzimpfung in Württemberg 1818 zur Zwangsimpfung geworden. Und die hat sich mit den Argumenten der damaligen Impfgegner auseinandergesetzt und die sind durchaus rational und waren im Nachhinein, als wenn man das aus der Medizingeschichte aus betrachtet, sehr viel rationaler und auch begründeter als die fortschrittsgläubigen Ärzte, die damals das einfach so durchgeführt haben. Und es gibt übrigens auch noch andere Schimpfworte zur Pockenschutzimpfung. Man hat sie auch als Verjauchung bezeichnet des menschlichen Körpers. Also auch damals wurde schon mit harten Bandagen gekämpft. Aber wie gesagt, im 19. Jahrhundert hat man manche Déjà-vu-Erlebnisse, die wir heute auch in der Impfdiskussion erleben. Und die Argumente sind nicht besser und auch nicht schlechter geworden. Jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, warum erleben wir auch heute wieder eines, und zwar vor einem völlig anderen demografischen Hintergrund. Wir haben heute plötzlich keine Gefahr mehr durch wirklich lebensbedrohende Infektionskrankheiten. Das war der Fall im 19. Jahrhundert. Und wir sehen plötzlich sehr viel deutlicher die Risiken, die mit Impfungen verbunden sind. Und ich selbst bin sozusagen auch noch doppelter Zeitzeuge, weil im Jahrgang 54 wurde nicht lange diskutiert. Da wurde natürlich noch zwangsgeimpft gegen Pocken. Und ich bin dann 1970 nochmal geimpft worden, zwangsgeimpft, weil ich den letzten großen Pockenfall in Deutschland erlebt habe, wie Quarantäne und Sperrbezirk funktioniert und wie eine Massenhysterie ausbricht, wenn plötzlich zwei Menschen an Pocken sterben. Also das gibt einem dann auch als Medizinhistoriker zu denken und andererseits aber auch die Vorteile der modernen Medizin zu schätzen, trotzdem aber auch die Gegner ernst zu nehmen.
Sie haben die entscheidenden Stichworte, glaube ich, genannt, dass die Wahrnehmung der Risiken zu erkranken sich im Lauf der Impfgeschichte verändert hat. Die Pocken, Sie haben sie erwähnt, gibt es so heute in unseren Breiten zumindest nicht mehr. Ein anderes Beispiel ist ja die Kinderlähmung, Polio. Herr Sieviking, wie war es bei Ihnen in der konkreten Situation? Das Baby war da, die Tochter war da. Sie haben die empfohlenen Impftermine für Ihre kleine Tochter immer wieder verstreichen lassen. Also Sie haben zunächst nicht geimpft gegen Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten, Hepatitis B oder auch gegen Mumps, Masern und Röteln. Hatten Sie denn eine konkrete Vorstellung von den Symptomen dieser Krankheiten?
Ja, ich hatte auch große Angst gehabt vor diesen Krankheiten. Wie gesagt, die Situation war, ich wollte eigentlich impfen damals und meine Lebensgefährtin hat gesagt, gut, wenn du impfen willst, unser Kind unbedingt, dann musst du dich aber auch richtig informieren. Da musst du dich wirklich auskennen, da kannst du jetzt nicht einfach, sage ich mal, blind der Empfehlung folgen. Und dann habe ich mich natürlich angefangen, erst widerwillig mit der Materie zu beschäftigen. Und das ist natürlich ein Horrorkabinett, ja, diese Krankheiten sich vorzustellen, dass das eigene Kind davon betroffen wäre. Ja, Kinderlähmung, Diphtherie, Wundstarrkrampf und solche furchtbaren Sachen. Ja, da denkt man eher an Medizingeschichte als an die Gegenwart, aber die Sachen gibt's ja noch.
Aber man hat sie nicht mehr so konkret im Umfeld.
Genau, dann die Frage, wen kennst du, der an Diphtherie erkrankt ist? Wen kennst du, der Wundstarrkrampf erkrankt ist? Wer ist der letzte Fall in deinem Umfeld, der an Polio erkrankt ist? Da muss ich in die Elterngeneration gucken, ist nicht so lange her, 60er Jahre. Aber viele der Sachen, die im Impfkalender stehen, sind natürlich wirklich aus dem Museum eigentlich hier bei uns. Und deswegen kann man meiner Ansicht nach neu abwägen oder muss man neu abwägen, wie groß sind die konkreten Risiken und wie wichtig ist, dass wir auch die Bevölkerung weiterhin so schützen, dass das nicht wieder hochkommt natürlich, ja. Und wie groß sind die Risiken und die Nebenwirkungen von diesen Impfungen? Ein Argument, was oft gebracht wird, jetzt auch in der Runde hier, ist das Risiko einer Erkrankung verglichen mit dem Risiko einer Impfung, was ich ein bisschen falsch finde, das Argument, weil man muss ja auch betrachten, wie groß ist das Risiko, überhaupt zu erkranken. Ja, klar, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Diphtheriekranken Kind und einer Impfung gegen Diphtherie, nehme ich die Impfung gegen Diphtherie. Aber woher weiß ich denn, ob mein Kind jemals in die Situation kommen würde, überhaupt Diphtherie zu kriegen?
Herr Audeost, ist das ein Argument, das man tendenziell eher von Impfskeptikern und Kritikern hört?
Ja, das ist eine Argumentation, die man häufiger hört. Ich würde gerne nochmal aufgreifen, das Bild des Museums, also die Erkrankungen, die man aus dem Museum kennt. Ich würde eher sagen, die kennt man aus dem Zoo, denn die gibt's ja noch. Also Polio ist eine Erkrankung, die es fast nicht mehr gibt. Wir sind kurz davor, die auszurotten. Das sind wir aber seit 10 Jahren. Und andere Erkrankungen treten immer wieder auf. Zum Beispiel, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, ist dort auch das Gesundheitssystem zusammengebrochen und es kam zu einer Epidemie von Diphtheriefällen. Und auch in Großbritannien gibt es Gebiete, wo Diphtherie wieder zu einem Problem wird und auch in anderen Teilen der Welt, wo weniger geimpft wird, aus welchen Gründen auch immer, treten diese Erkrankungen wieder häufiger auf. So gesehen ist es im Grunde richtig, solange wir impfen, haben wir kein Risiko, an diesen Erkrankungen zu erkranken. Deswegen impfen wir. Also das ist so ein Zirkelschluss, der dann kommt. Und da kommt ja auch so ein bisschen die Einstellung dazu, naja gut, die ja auch in dem Film von Henry Wilking deutlich wird, wieso soll ich denn impfen, um für alle anderen was zu tun, für den Herdenschutz, so wie der furchtbare Begriff eigentlich heißt, wir sind ja keine Herde. Aber auf dieser Welle schwimmt man dann eben mit, wenn man nicht impft. Und das muss natürlich jeder für sich ausmachen und das geht nur bis zu einem gewissen Punkt.
Herr Audos, darf ich das nochmal konkretisieren? Sie haben wahrscheinlich genau wie alle anderen auch Zuhörer gelesen und gehört, dass jetzt gerade die Weltgesundheitsorganisation WHO nochmal gesagt hat, die Masernfälle sind in Europa erschreckend gestiegen im letzten halben Jahr. 40.000 Fälle und dann erschrickt natürlich der Bundesbürger und sagt, Mensch, das ist ja jetzt doch eine konkrete Gefahr. Also vielleicht muss ich das mit der Masernimpfung mir doch überlegen. Und wenn man sich da mal genau anschaut, ist das dann sehr viel komplexer. Wir sehen nämlich, dass, weil Sie gerade die ehemalige Sowjetunion angeführt haben, dass 23.000 Fälle von 40.000 allein sich in der Ukraine ereignet haben. Und dass auch unsere Nachbarländer, Frankreich, sowieso immer ein Problem hat. Aber vor allen Dingen, und das ist das Erstaunliche an diesen Zahlen, Italien. In Deutschland sind die Zahlen leicht gefallen. In Italien sind sie gestiegen. Und obwohl es seit 2017, jetzt inzwischen wieder eingestellt, einen Impfzwang gab. Und erst wurde frohlockt, dass in Italien die Impfraten gestiegen sind, also diese Herdenimmunität um 4,4% gesteigert werden konnte. Aber wenn man sich die nüchternen Zahlen anschaut, hat auch Italien ein Problem. Und dann kommt also sozusagen die Frage, wieso kann denn so etwas passieren? Und als Medizinhistoriker muss ich an eine sehr beunruhigende Hypothese erinnern, die 1970 ein englischer Kollege dann in die Diskussion gebracht hat, nämlich, wenn wir uns den Rückgang der Infektionskrankheiten, der großen Seuchen seit dem 19. Jahrhundert anschauen, wird von medizinischer Seite immer gesagt, sobald wir eine Impfung haben, das fängt mit dem Pocken an und dann kommen Diphtherie, dann kommt Tetanus und Tuberkulose, sobald wir die haben, gehen die Sterberaten runter und wir sind auf der sicheren Seite. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut für das späte 19. Jahrhundert, sehen Sie, dass also schon die Sterblichkeitsrate dramatisch nach unten geht. Und wenn dann die entsprechende Impfung kommt, gibt es in der Tat nochmal einen Knick und dann kommt sozusagen das Sahnehäubchen, um ein falsches Bild, noch mit hin drauf. Aber dann fragt man sich, wenn nicht die Impfung, wieso sind die denn zurückgegangen, diese Infektionskrankheiten, die großen Killer des 19. Jahrhunderts?
Ja, Sie wollen auf die Hygiene hinaus. Ne?
Nein, nicht nur die Hygiene, sondern das entscheidende Moment, und das sehen wir jetzt gerade auch in Osteuropa und in Ländern, wo wir wirklich noch Probleme mit Polio und mit Infektionskrankheiten, Indien zum Beispiel, was ich aus eigener Anschauung kenne, das ist die Ernährung. An erster Stelle kommt die Ernährung. Eine ausreichende Ernährung plus Hygiene und dazu gehören dann auch medizinische Maßnahmen, sind sozusagen die halbe Miete. Und dann kommt sozusagen als Plus noch eine Impfung dazu. Also wir dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt in Osteuropa, wenn Sie das sich anschauen, müssen wir einfach auch nochmal darauf achten, dass wir auch die Grundlagen eines modernen Gesundheitswesens und Vorsorgestaates, nämlich ausreichende Ernährung, gute Hygiene, nicht vernachlässigen dürfen und nicht alles auf eine Karte, nämlich auf Impfungen setzen.
Nee, das habe ich ja auch nicht gesagt. Aber was Sie machen, ist ja im Grunde dann ein Denkfehler, der daran liegt, dass Sie die historischen Gegebenheiten einfach voraussetzen. Nämlich es gab zuerst verbesserte Hygiene, dann gab es verbesserte Ernährung und dann kam die Impfung. Aber wenn Sie jemanden impfen unter schlechten hygienischen Bedingungen mit einer schlechten Ernährung, kriegt er trotzdem keine Masern. Das heißt, die Masernimpfung ist das Sahnehäubchen. Wenn Sie irgendwo anders sind, wo die Bedingungen deutlich schlechter sind, dann ist die Masernimpfung der einzige Schutz, den Sie haben.
Aber andersrum gesagt, bedeutet das auch nicht, dass hier sofort eine riesige Diphtherie-Seuche ausbrechen würde, wenn die Impfraten zurückgingen, oder?
Naja, ich weiß jetzt nicht, Großbritannien, die USA sind jetzt keine Entwicklungsländer in dem Sinne. Und die Frage ist so, was bedeutet denn Epidemie? Also wie viele schwer erkrankte und verstorbene Kinder nehmen wir im Kauf, um zu sagen, das ist noch okay, da muss man noch nicht impfen?
Ja, und dann kommt aber das zweite Argument, wie viel Impfschäden nehme ich in Kauf, um das Ziel zu erreichen. Und da wird ja zum Teil auch nicht mit offenen Karten gespielt. Das muss man leider so feststellen. Und vor allen Dingen,
wer spielt denn da nicht mit offenen Karten?
Natürlich wird mit offenen Karten gespielt, aber diese offenen Karten sind nicht von allen einsehbar. Wenn Sie nämlich zum Beispiel diese wunderbare...
Da kann ich Sie gleich unterbrechen. Ich habe heute Morgen mir die Zahlen vom Paul-Ehrlich-Institut angeguckt. Die sind für jeden einsehbar. Kritisieren kann man vielleicht, dass man tatsächlich suchen muss. Mir wurden nämlich Links geschickt, weil ich nochmal über ein Netzwerk gefragt habe, wer mir da Zahlen liefern kann. Die findet man also... Ich habe die zumindest nicht sofort gefunden und da ist für jedes Jahr im Bulletin des Paul-Ehrlich-Instituts für die Arzneimittelsicherheit sind die Zahlen dargelegt.
Ja. Welche Zahlen?
Die Zahlen für Verdachtsfälle werden dort veröffentlicht und dann werden für schwere Nebenwirkungen und Todesfälle, die Verdachtsfälle sind, das möchte ich hier an der Stelle nochmal sagen, die werden einzeln besprochen dort. Jeder
ich
Arzt.
Ganz kurz, weil ich habe ja mit dem Paul-Ehrlich-Institut auch intensiv zu tun. Die gehen an die Decke, die sind sehr allergisch, wenn man sagt, Impfschäden. Ja, bei ihnen gibt es keine Impfschäden einzusehen, weil das ist eine juristische Sache, die Versorgungsämter...
Also bleiben wir doch mal neutral. Und Herr Ost, Sie haben ja schon das PAI und die wunderbare Datenbank, zu der ich auch noch was sagen kann. Jetzt die letzten Zahlen, die ich habe, die das PAI gerade veröffentlicht hat, das Paul-Ehrlich-Institut, betreffen das Jahr 2015. Und für 2015 haben wir Meldungen über Impfkomplikationen. Ob das ein Impfschaden ist, der kausal mit der Impfung zusammenhängt, das ist eine völlig andere Sache. Wir haben knapp 4000 Meldungen für das Jahr 2015 bei Millionen von Impfungen. Okay. Von diesen 4000 Meldungen sind schwerwiegende Fälle nach Einschätzung dieser Statistik insgesamt 35% und bei Kindern zwischen 6 und 18 Jahren sogar bei 40%. Das heißt schwere Fälle. Und jetzt das Eigentliche, dann fragen ja, wie viel sind denn Todesfälle darunter? Das sind immerhin 18, insgesamt 0,5. Das kann man diskutieren und sagen, das ist vernachlässigbar im Vergleich zu dem, was wir an Gewinn haben. Aber das ist zunächst mal Fakt.
Stopp, hier wird gerade was ganz gefährlich durcheinander gebracht. Wovon Herr Jütte spricht, sind die Verdachtsfälle. Und die Schwelle für einen Verdachtsfall liegt sehr niedrig. Denn jeder Arzt, jede Ärztin hat ein Interesse daran, dass Impfungen sicher sind und unsichere Impfungen aus dem Verkehr gezogen werden. Und deswegen meldet man eher, als dass man nicht meldet. Diese 18 Fälle sind Verdachtsfälle.
Also da muss ich doch auch nochmal ein eigenes Beispiel bringen. Meine Frau ist vor einigen Jahren, weil wir nach Indien wollten, nochmal gegen Hepatitis A und B geimpft worden. Und dann traten nach kurzer Zeit, aber nicht direkt danach, plötzlich starke Gelenkschmerzen, starke Muskelschmerzen und noch einige andere neurologische Symptome auf. Wir haben den impfenden Arzt, einen hervorragenden Allgemeinmediziner, zu dem wir auch ein großes Vertrauen gesagt haben, können das Nebenwirkungen sein? Sagte, ich gucke nochmal hier in den Beipackzettel, habe ich auch in meiner ganzen Erfahrung nicht erlebt. Und dann habe ich Folgendes gemacht, weil ich aber die Beziehung habe. Ich habe ein Mitglied der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärztekammer, mit dem ich lange bekannt und befreundet bin, gefragt, kannst du das bestätigen? Und sagte, ein Mitglied dieser Kommission sagt, das kann ich auch nicht. Ich muss auf eine Datenbank zugreifen. Und er hat sich dann die Zahlen besorgt über Umwege vom Paul-Ehrlich-Institut und hat dann in der Tat festgestellt, dass genau für die Symptome, die bei meiner Frau festgestellt sind, immerhin 80, 90, 100 sogenannte Verdachtsfälle genannt worden sind. Die Leute müssen wissen, gibt es solche Verdachtsfälle, wie viel und kann ich die sozusagen in mein eigenes Risikobeurteilungssystem einbauen, ja oder nein? Und dann erwarte ich eben von Seiten der Ärzte auch die Kompetenz, die dann vorher mal auch in eine solche Datenbank hineinschauen. Und das ist nicht leicht. Und ich frage mich wirklich, Herr Ode-Ost, welcher Arzt hat die Zeit und weiß davon, wie er diese Datenbank nutzen kann? Und da fängt doch bei uns das Problem an, eine sachliche Aufklärung, die auch dann die Menschen beruhigt und dazu bringt, dann Impfungen zu machen.
Also Herr Jütte, ich möchte hier kurz einhaken. Herr Sieveking, das ist doch auch etwas, was Sie in Ihrer jungen Familie erfahren haben. Ihre Frau beispielsweise ist geimpft worden, da war sie schwanger. Sie selber sind später auch noch, also als Erwachsene, geimpft worden gegen Masern und es traten Wirkungen auf, sage ich mal, von denen man aber jetzt nicht ganz hundertprozentig klar sagen kann, ist das eine Nebenwirkung der Impfung oder ist das einfach der Ausbruch eines Infektes?
Also bei meiner Impfung, da habe ich eine Woche später Fieber bekommen und starke Kopfschmerzen. Und das ist eine Wirkung dieser Impfung, die zwar als Nebenwirkung gilt, die ich aber durchaus begrüßt habe, weil ich gemerkt habe, Mensch, okay, mein Körper reagiert, ich werde ein bisschen krank und ich werde jetzt auch einen Schutz aufbauen, ein immunologisches Gedächtnis aufbauen. Meine Freundin wurde auf Raten ihrer Frauenärztin in der Schwangerschaft, in ihrer ersten Schwangerschaft gegen Diphtherie und Tetanus geimpft, weil kurz zuvor, die Frist war abgelaufen. Alle 10 Jahre soll man ja Diphtherie, Tetanus auffrischen. Und das hatte die Frauenärztin bei den Vorsorgeuntersuchungen leider übersehen. Und jetzt sollte sie geimpft werden. Und meine Lebensgefährtin hat sich dagegen gesträubt und sich dann aber doch gefügt. Auch ich habe ihr gesagt, Mensch, du musst auf die Ärztin hören. Das ist hier die Expertin. Sie hat sich impfen lassen und ist dann quasi, ja, wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, ist sie einen Tag später schwer krank geworden und lag dann wochenlang im Bett. Und für sie war das natürlich die Impfung. Und die Ärztin hat das aber weit von sich gewiesen. Mit der haben wir mehrmals telefoniert und sie sagte, das kann nichts damit zu tun haben. Völlig ausgeschlossen. Sie haben sich zufällig einen Infekt zugezogen, ja, so einen Magen-Darm-Infekt. Ja, das hat auch ein anderer Arzt noch gesagt.
Hatten Sie denn an den Stellen den Eindruck, dass die Ärzte ihre Ängste und Sorgen ernst nehmen und sich mit Ihnen beispielsweise über mögliche Nebenwirkungen von Impfungen auch auseinandersetzen?
Das Problem war mit der Frauenärztin ist da das Vertrauen bei uns wirklich zerbrochen, ja, weil sie das so vehement abgelehnt hat. Für meine Lebensgefährtin war es so, sie ist erst zum Arzt gegangen mit der Impfung, als sie sich kerngesund gefühlt hat. Ja, sie hat das wirklich wochenlang vor sich hergeschoben. Dann ist sie hingegangen, hat sich gut gefühlt. Einen Tag später ist sie krank geworden. Und die Ärztin war wirklich, das war einfach der erste Reflex. Das hat nichts damit zu tun, das ist einfach jetzt Pech. Und das hat mich auch bewogen, mal selber zu recherchieren und in den, ich weiß nicht, ob es der normale Beipackzettel ist oder die Fachinformationen, da stehen genau die Symptome meiner Freundin als mögliche, wenn auch seltene Nebenwirkungen drin. Ja, und da dachte ich so, okay, woher will denn die Ärztin jetzt wissen, dass es nichts mit der Impfung zu tun hat? Ja, das hat mich geärgert. Die hat sich dann auch eine neue Frauenärztin gesucht.
Man muss, und das ist das große Problem, als Arzt, als Ärztin, die Fragenden, und der Herr Siebeking ist ja sozusagen ein Prototyp dieses Fragenden, darauf auf solche Zahlen hinweisen. Und wir brauchen in der Bundesrepublik, aber nicht nur dort, eine Schulung in der sogenannten Risikointelligenz. Wie gehe ich mit bekannten Risiken und mit solchen Fakten um? Und dazu, glaube ich, braucht es eine Schulung, auch was Statistik anbetrifft, bei Ärzten und natürlich auch bei Patienten. Nur so kann eine vernünftige Aufklärung über Impfschäden und Impfnutzen funktionieren.
Wir haben jetzt über Verdachtsfälle gesprochen. Wir haben darüber diskutiert, wie hoch ist da vermutlich die Gefahr, wie sind die Risiken. Herr Audeost, wenn Sie das nun hören, dass wir hier über, im Großen und Ganzen sind es Einzelfälle gesprochen haben. Die allermeisten Fälle bei Impfungen gehen gut aus. Was für eine Wirkung hat das auf Eltern, die vor der Impfentscheidung stehen, lasse ich mein Kind impfen oder nicht, wenn man auf diese Einzelfälle schaut?
Wenn man sich Einzelfälle anschaut, dann hat das die Wirkung, dass man eher dazu neigt, nicht zu impfen. Also wenn man auf Einzelfälle schaut, wo der Verdacht eines Impfschadens besteht, beziehungsweise wo, ich sage jetzt mal, behauptet wird, dass es sich um einen Impfschaden handelt. Das liegt einfach daran, dass wir als Menschen Geschichten eher glauben als Statistiken, weil uns das einfach über Jahrtausende deutlich näher war als wissenschaftliche Abhandlung und weil sowas einfach auch emotional Eindruck hinterlässt. Und die Emotionen sind deutlich eher handlungsleitend als die Kognition, also die Gedanken über Impfungen. Wenn ich Angst habe vor einer Impfung, dann ist es deutlich schwieriger, mit objektiven Informationen trotzdem die Tendenz zu steigern, dass ich impfe.
Und das betrifft ja die Gebildeten und die sehr Gebildeten, die Akademiker. Unter den absoluten Impfgegnern findet man nämlich sehr gebildete Menschen. Also die Bildung hängt nicht zusammen mit der Bereitschaft zu impfen.
Das stimmt. Zum Teil sogar eher negativ. Wobei man hier auch nochmal das differenziert betrachten muss, denn es gibt ja nicht nur den Grund, dass man nicht impft aus Impfgegnertum. Das ist sogar eher eine Minderheit. Die meisten Menschen impfen nicht, weil sie nicht dazu kommen, weil sie es vergessen oder weil sie zu viel Stress haben. Das darf man bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen, dass Impfgegner zwar laut sind, aber zahlenmäßig in einer Minderheit. Und wenn wir es schaffen würden, alle Menschen, die prinzipiell bereit sind, sich impfen zu lassen, auch zu impfen, dann wäre die Durchimpfungsrate so hoch, dass wir wahrscheinlich auch sehr wenig Probleme hätten, Das einzige Problem, was es dann noch gibt, ist, dass es bestimmte Stadtteile und bestimmte Schulformen gibt, wo Menschen, die impfkritisch eingestellt sind, sich eher bündeln. Da könnte es also trotzdem noch zu Ausbrüchen kommen.
Masern, Mumps und Röteln, warum Menschen das Impfen in Frage stellen, das ist unser Thema. Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Und zwar mit dem Film- und Buchautor David Sieveking, mit dem Impfbefürworter und Arzt Dr. Jan Aude-Ost und mit dem Medizinhistoriker Professor Robert Jütte. Mit Aufklärung, so scheint es, tun sich manchmal die Schulmediziner oder auch die Hausärzte, die Kinderärzte schwer. Nicht unbedingt nur, weil sie bestimmte Informationen nicht haben, wie das Herr Jütte schon angedeutet hat, sondern weil sie auch häufig gar nicht die Zeit haben, entsprechend lange und ausführliche Gespräche zu führen. Das wird nämlich nicht bezahlt. Herr Sieveking, wie war denn da Ihre Erfahrung mit den Ärzten?
Ja, also wenn ich versucht habe, bei unserer ersten Kinderärztin das Gespräch gesucht habe über das Impfen, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, oh, das schaffen wir jetzt nicht. Also entweder wir impfen, aber jetzt hier uns drüber unterhalten, das geht nicht. Das ganze Wartezimmer ist voll so. Da war kein Raum, da wird man eigentlich ziemlich allein gelassen. Es gibt so Zettel, wo man ganz rudimentär aufgeklärt wird beim Kinderarzt, aber ich habe zum Beispiel nie eine Packungsbeilage gesehen.
Ja? Und die hat Ihnen auch keinen Termin angeboten? Wir machen das nochmal in Ruhe oder so?
Dann haben wir nochmal einen Termin ausgemacht, aber ich war jetzt auch ein Sonderfall, weil ich einen Film gedreht habe, ja. Also sie hat sich dann...
Das kostet noch mehr Zeit.
Ja, oder beziehungsweise das muss man auch nochmal ernster nehmen, ja. Also das kann man jetzt nicht so einfach links liegen lassen. Also ich kenne andere Eltern, die mir das auch einfach berichtet haben, dass sie beim Arzt sich da nicht gut aufgehoben gefühlt haben und die versucht haben, andere Quellen zu suchen. Und da gerät man dann oft leider, weil das eben schnell und zackig zugeht, normalerweise in der Kinderarztpraxis, dann fängt man an, im Internet zu recherchieren oder sehr einseitige, impfkritische Bücher zu lesen oder irgendwelche Vorträge zu besuchen. Das ist dann die natürliche Reaktion darauf. Ja.
Ich bin da natürlich befangen, weil ich selbst Arzt bin, aber ich kann ein bisschen die Kollegen verstehen, die da auch Schwierigkeiten haben. Als ich ihren Film gesehen habe, habe ich selber Angst bekommen, und zwar um ihre Tochter. Das war für mich ganz interessant. Also der Film hat länger und länger gedauert und ihre Tochter ist eben weiterhin ungeimpft geblieben. Und ich habe eben wahrscheinlich genauso viel Angst bekommen wie ihre Frau, nur eben aus einer anderen Richtung. Und ich glaube, dass das auch eine Emotion ist, die sicherlich bei den Kolleginnen und Kollegen dann eine Rolle spielt. Man wünscht sich natürlich, dass ein Arzt das alles rational betrachtet. Aber letzten Endes ist es ja nun mal so, dass Ärzte auch nur Menschen sind. Gleichzeitig haben sie natürlich das Recht auf eine vernünftige Aufklärung. Also nicht nur sie, sondern alle Eltern haben das Recht auf eine vernünftige Aufklärung. Und da gibt es auch Studien zu. Und da ist es so, dass 83% der Eltern zufrieden sind mit der Aufklärung, was natürlich immer noch 17% offen lässt, die nicht zufrieden sind. Und das ist natürlich ein viel zu hoher Anteil. Ich selber habe da andere Erfahrungen gemacht, aber ich bin natürlich auch als Impfbefürworter auch natürlich deutlich leichter zu überzeugen.
Also ich kann nur
ich würde ganz
Beispiel
kurz dazwischen schieben. Den Film von Herrn Sieveking konnten Sie, Herr Aude-Ost, schon sehen, denn der lief auf diversen Festivals, aber er kommt erst am 13. September in die Kinos und dann könnten ihn alle sehen, die ihn sehen wollen. Herr Jütte.
Ich wollte es nochmal bestätigen, das zentrale Problem, was wir sehen, ist in der Tat die Zeit und die bezahlte Zeit von Ärzten, nicht nur in diesem Bereich, betrifft ja den ganzen Bereich der sprechenden Medizin. Aber ich habe ganz losgelöst von dieser Sendung vor einigen Monaten mal mit einem Chef einer Kinder- und Jugendklinik gesprochen, der auch Mitglied der STIKO ist und wie ich mal angesprochen habe, warum ist einfach diese Impfgegnerschaft noch so groß und sagt, wenn ich die Zeit hätte, jetzt auch als jemand, der ein Impfbefürworter ist, genau diese Sachlage mal zu erklären und sagen, was ist hier und so weiter, kostet mich das eine halbe Stunde. Die würde ich gerne investieren, die habe ich aber nicht und kann das auch nicht. Und deswegen bleibt es für beide Seiten unbefriedigend. Und selbst wenn ich mir die Zeit nehme, Herr Aude-Ost, haben viele Ärzte ein Problem. Das haben die Studien von Herrn Gigerenzer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung gezeigt.
Ein Risikoforscher.
Ein Risikoforscher, dass also nicht nur die Leute auf der Straße, sondern auch Ärzte zum Teil den Unterschied zwischen absoluter und relativem Risiko nicht kennen. Und das macht natürlich den Unterschied. Und wenn man jetzt mal das Thema Impfen beiseite lassen und fragen, was sind denn Menschen bereit, für Risiken im Bereich der Gesundheit einzugehen? Und da gibt es eine schöne Studie, die sich mit Osteoporose und Vorbeugung und Mittel gegen Osteoporose, die ja zum Teil auch in das System eingreifen, also wo man sich das auch überlegen muss. Die Studien zeigen, wenn die Menschen überzeugt sind, dass das absolute Risiko an Osteoporose zu erkranken um 40% gesenkt wird, dann ist man bereit, diese Mittel zu nehmen. Man könnte das ja jetzt auch auf Impfung übertragen. Und bei anderen, vielleicht gibt es Studien, die zeigen schon bei 20% Risikoreduzierung, sind Menschen bereit, wenn sie entsprechend aufgeklärt worden sind, also das in Kauf zu nehmen. Also das sind doch, ich finde, ermutigende Zahlen und wir sollten eigentlich gerade in diesem leider emotional stark besetzten Thema Impfung auch mal auf andere Bereiche schauen und da funktioniert das.
Das stimmt, da funktioniert das. Sie haben ja gerade eben, also den Begriff kannte ich gar nicht, diesen wunderschönen Begriff der Verjauchung angeführt. Und das hat ja was mit Verunreinigung zu tun.
Das war im Zusammenhang mit den Kuhpocken.
Mit den Kuhpocken, genau. Das hat ja was mit Verunreinigung zu tun. Und dieses Gefühl der Verunreinigung, das bringen ja auch Menschen mit Impfungen zusammen. Das wird in dem Film und wahrscheinlich im Buch auch dann deutlich. Da geht es darum, dass das unnatürlich ist. Also sowas, der Wunsch danach natürlich zu leben und Impfungen als unnatürlich zu empfinden. Und das ist sowas, was man wahrscheinlich auch schwierig mit relativer oder absoluter Risikoeinschätzung durchbrechen kann, sondern eben nur, indem man dieses ganze Konzept hinterfragt.
Aber das ist doch in vielen Gesundheitsbereichen zu beobachten, dass die Menschen der Schulmedizin mit ihren technisch-chemischen Methoden nicht so richtig über den Weg trauen und lieber auf natürlichem Wege etwas gegen eine Erkrankung oder vorbeugend für ihre Gesundheit tun wollen.
Ja, aber im Bereich der Impfung heißt natürlich nicht natürlich leben, sondern viele dieser sehr aufgeklärten, also Impfgegner, teilweise zumindest wissen, und dass wir ja die berühmten Impfskandale, die wir weltweit gehabt haben, 1930, das hat so auch eine Änderung der Gesetzgebung, die sogar die Nazis dann respektiert haben, gefühlt, ist ein verunreinigter Impfstoff gegen die Tuberkulose verwandt worden. Dann haben wir mit Polio ja auch nochmal das Gleiche erlebt in den USA, wo auch ein verunreinigter Impfstoff gekommen ist. Und wir haben jetzt ja, das ist jetzt im anderen Bereich, ja auch wieder ein verunreinigtes, in China verunreinigtes Medikament, also gegen Bluthochdruck. Also es geht darum eben auch, dass gerade bei Impfungen natürlich möglichst reine Impfstoffe, die dann auch Sicherheit verwendet wird. Also insofern heißt natürlich nicht unbedingt, ich lebe jetzt wie unsere Vorfahren, sondern Natürlichkeit heißt eben auch, hier gewisse Standards zu beachten.
Das kann Herr Sieveking bestimmt besser beantworten, weil er lebt ja mit jemandem, dem Natürlichkeit wichtig ist.
Ihre Frau, Herr Sieveking, hat zum Beispiel auch die Annahme gehabt, das Stillen der Babys sei eine Art natürliche Bioimpfung durch die Mutter.
Ja, also auf eine gewisse Art stimmt das wissenschaftlich auch, dass es wie eine passive Impfung funktioniert, indem die Mutter Antikörper an das Baby weitergibt. Ja, es gibt ja die ganz grundsätzlichen Unterschied zwischen passiven und aktiven Impfungen. Also eine aktive Impfung ist das, worüber wir jetzt eigentlich sprechen, dass man einem Patienten oder einem Impfling einen Stoff verabreicht, der das Immunsystem anspricht und das dann einen Schutz aufbaut mit sogenannten Gedächtniszellen. Es gibt aber auch passive Impfungen, das nennt man Serum. Und das kriegt man verabreicht zum Beispiel, wenn man akut in der Gefahr schwebt, an Wundstarrkrampf zu erkranken oder an Tollwut, dann kriegt man schon Antikörper gespritzt. Und in dem Zusammenhang kann man das Stillen auch als Bioimpfung bezeichnen.
Eingeschränkt, sehr eingeschränkt.
Durch den Nestschutz.
Den Nestschutz müssten Sie auch kurz erklären.
Beim Nestschutz handelt es sich um Antikörper der Mutter, die auf das Kind übergehen, übers Blut. Also über die Plazenta gehen Antikörper, die die Mutter hat, auf das Kind über und schützen das Kind in der Phase, wo es noch keine eigene Immunität gebildet hat. Also wo es einfach die Zeit noch nicht hatte, weil in der Gebärmutter ist es in einer sterilen Umgebung und kommt dann erst nach der Geburt mit Mikroorganismen in Berührung. Und das ist eine bestimmte Form von Antikörpern, dieser Nestschutz, die nennt man IgG, wie Gustav. Und über die Muttermilch werden IgA-Antikörper übertragen und die gehen auch, soweit ich weiß, nicht ins Blut, sondern im Darm. Und da schützen die, das ist tatsächlich wahr. Das ist auch ein Phänomen, dass Kinder, die gestillt werden, weniger Infektionserkrankungen bekommen, vor allen Dingen weniger Durchfallerkrankungen. Und das ist ein Schutz, der durch diese IgA-Antikörper vermittelt wird, die auf eine bestimmte Art und Weise auch gepackt sind, damit die nicht von der Magensäure verdaut werden. Weil sonst könnte man ja sagen, dann gebe ich halt IgG-Antikörper auch über den Essig einfach, aber die werden verdaut. Und diese IgA-Antikörper sind gegen das Verdauen auch geschützt und können deswegen auch im Darm noch weiter ihre Schutzwirkung aufnehmen. Das ist aber ein sehr eingeschränkter Schutz und wenn das ausreichen würde, bräuchten wir ja gar nicht impfen. Also gegen Kinderkrankheiten, sogenannte Kinderkrankheiten, hilft das dann auch nicht.
Aber dann ist natürlich das moderne naturwissenschaftliche Verständnis von Infektionskrankheiten hier die Grundlage. Und das kann ich verstehen, dass Sie da auch drauf bestehen. Wenn man sich aber jetzt gerade was Infektionskrankheiten leichter oder schwerer anbeschaut, die einige interessante Ergebnisse der Psychoimmunologie anschauen, sehen wir, dass es ja nicht nur auf den Erreger ankommt, der sich jetzt verbreitet und der jetzt durch eine Impfung oder durch ein Medikament bekämpft werden kann, sondern dass bei einem Ausbruch, ein individuell oder auch eine Epidemie, auch noch andere Faktoren, also sprich der Umwelt, aber auch der Immunisierung, die durch andere Faktoren bewirkt werden kann, eine Rolle spielen. Ich will nicht sagen, dass wir damit die Impfung abschaffen können. Im Gegenteil, aber man sollte eben nicht verkennen. Das heißt, wenn zum Beispiel auch wie jetzt bei Herrn Sieveking, wo also er ja geimpft worden ist und es ist nichts dabei herumgekommen, sondern dass er vielleicht deswegen auch nichts bekommen hat, weil er ein gesundes Immunsystem hat, das mit über die Psyche stimuliert worden ist, Abwehr zu machen. Wir wissen es nicht immer in allen Fällen. Wir stochern da auch zum Teil im Nebel und wir sehen jetzt durch diese neuere Forschungsrichtung der Psychoimmunologie, was man also dort also auch zum Teil an interessanten Stärkungen des Abwehrsystems machen kann. Und wenn Leute Stress haben, sind sie natürlich anfälliger für Viren. Keine Frage.
Es ist ja in der Medizin immer so, dass man auch eine Menge noch nicht weiß und dass die Forschung natürlich weitergeht. Und eventuell muss auch darüber gesprochen werden und auch das thematisiert werden, was in der Forschung noch nicht ganz klar ist.
Ja, also das, was Herr Jütte sagt, ist natürlich, dass bestimmte Bereiche des Immunsystems gestärkt werden. Die spielen aber bei Infektionen mit Masern oder sowas jetzt nicht die Rolle. Und die Antikörper oder die Masernimpfung von Herrn Sieveking, da kann es auch sein, dass da noch Zellen da waren, aber das einfach nicht mehr nachweisbar ist. Also es kann sein, dass das Immunsystem einfach nicht mehr mit Masern in Berührung gekommen ist und deswegen wurde das nicht aufgefrischt, aber bei einer Maserninfektion trotzdem Schutz vorgelegen hätte. Aber da man das nicht weiß, geht man eben auf Nummer sicher und impft nochmal nach.
Ich möchte nochmal was sagen. Also mein Konflikt zu Hause, der hat sich eigentlich ja lösen lassen. Meine Lebensgefährtin war bereit, dass wir unsere Kinder impfen. Wir haben nicht gegen alles geimpft und nicht nach Plan und später als vorgeschrieben und so weiter, aber wir haben geimpft. Aus der Sicht auch von den Behörden und von vielen Ärzten ist es ja besser, wenn überhaupt geimpft wird, ja, also als wenn man gar nicht impft, ja. Und eine Sache, die meine Lebensgefährtin total überzeugt hat und wofür ich auch total eintrete, ist, dass eine Lebendimpfung eine milde Form einer Erkrankung ist.
Kurze Erklärung dazwischen. Ein Lebendimpfstoff beinhaltet geringe Mengen aktiver, aber abgeschwächter, also echter Krankheitserreger. Die Masern-Mumps-Röteln-Impfung gehört beispielsweise zu dieser Art von Impfungen. Der Geimpfte macht eine sehr milde, sehr, sehr milde Erkrankung durch. Und diesen Grundgedanken befürworten zum Beispiel die Anthroposophen.
Die glauben, dass Masern, Mumps, Röteln wichtig sind für die Entwicklung eines Kindes und eher die Impfung vermeiden, weil sie hoffen, dass das Kind sich wirklich am Wildvirus infiziert. Ja?
Wissen Sie, was die damit meinen?
Ja.
Was meinen die mit Entwicklung? Warum ist das für einen Menschen, der...
Also die Ärzte, die ich gesprochen habe, die anthroposophisch ausgerichtet sind, sagen, das Immunsystem wird dadurch gestärkt. Das ist sozusagen besser danach gerüstet als nach einer Impfung. Und es gibt sozusagen auch so einen psychischen Entwicklungsschub. Ja? Also die können sich dann besser entfalten und so weiter. Ja? Also
das ist eine These der Anthroposophen.
Das ist eine These. Und da möchte ich sagen, wir leben jetzt, Reality Check, wir leben im Heute, wo diese Krankheiten sehr selten geworden sind. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Kinder das überhaupt kriegen. Und deswegen sollten sie auf jeden Fall impfen, ja, weil lieber diese Krankheit mild kriegen, ohne die Gefahren, also da gibt es viel größere Gefahren von starken Nebenwirkungen, wenn sie diese Krankheiten in Wirklichkeit kriegen, als zu warten und dass die Kindheit verstreicht, ohne irgendwelche Stimulierung des Immunsystems. Deshalb, meine Lebensgefährte haben mich wirklich überzeugt, diese Lebendimpfung, Masern, Mumps, Röteln, das sollten wir unseren Kindern nicht vorenthalten, weil das richtiggehend gut und ist für ihre Entwicklung. Also es ist nicht nur ein notwendiger Schutz, den wir jetzt machen müssen, weil wir die anderen schützen wollen. Also es ist sozusagen kein Gruppenzwang, der dahinter steht, sondern die Chance, etwas Gutes zu tun für das Kind. Also ich finde, das war ein Argument, was bei uns wichtig wurde und wichtig geworden ist, was dann auch zu der Impfung geführt hat.
Das ist ja das zentrale Anliegen von Eltern, dass sie natürlich immer das Beste wollen für ihr Kind und da auf der Suche sind, wie kriege ich das hin? Herr Audeost, Sie wollten aber trotzdem, glaube ich, auf die Lebendimpfstoffwirkung noch reagieren.
Ich wollte auf die Aussage reagieren, dass anthroposophische Ärzte von Entwicklungsfortschritten sprechen und was die damit meinen. Also vielleicht meinen die auch das Immunsystem, die meinen aber auch eine spirituelle Entwicklung. Und Rudolf Steiner hat gesagt, dass Menschen, die an Masern erkranken, dass damit etwas korrigiert wird aus einem früheren Leben, nämlich dass sie sich zu viel mit sich selbst beschäftigt haben. Und durch die Masernerkrankung kommen dann bestimmte Prozesse in Gang, die dafür sorgen, dass eben das Karma sich verändert. Und deswegen gehen Anthroposophen davon aus, dass eine Masernerkrankung wichtig ist. Rudolf Steiner hat allerdings auch gesagt, dass man im Zweifel dann eher impfen soll. Man soll da nicht dogmatisch sein.
Medizinisches Wissen wird im Alltag zur Herausforderung. In der Regel sind wir alle medizinische Laien, aber wir recherchieren und wir wollen wissen, warum wir bestimmte Dinge tun sollen, zum Beispiel das Impfen. Woran fehlt es denn am meisten in der Diskussion um das Impfen? Ist es eher das Vertrauen tatsächlich in die Schulmedizin oder auch ein Mangel an unabhängiger Aufklärung durch Ärzte oder Gesundheitsbehörden oder vielleicht auch an konkreter Erfahrung mit den Krankheiten, gegen die geimpft werden soll? Vielleicht zunächst Herr Sieveking.
Also ich finde es schlimm in der Debatte, dass so viel pauschalisiert wird. Ja, also es wird meistens gesagt, impfen ja oder nein. Dabei geht es um ganz viele unterschiedliche Impfstoffe, sehr unterschiedliche Impfstoffe, die ganz anders funktionieren und um verschiedene Krankheiten. Also ich finde, da muss man sich schon Mühe geben in diesem Diskurs und genauer werden, wenn man spricht, weil man schmeißt alles in einen Topf und das polarisiert dann auch. Man wird sofort, entweder ist man dafür oder dagegen. Ja? Also das habe ich auch im Gespräch mit Wissenschaftlern erfahren, dass sie beklagen, sie empfinden das Feld der Vakzinologie oder der Impfforschung als sehr politisiert. Ja? Also da ist eine Wahnsinnsangst geht da um. Wenn man irgendwelche kritischen Daten hervorbringt, wird man gleich in die Ecke der Impfgegner gestellt. Ja? Viele Vorträge, die ich gehört habe, begannen so, ich bin kein Impfgegner übrigens. Ja? Ich bin dafür, aber wir haben diese und diese Sachen gefunden und man könnte das und das verbessern. Und das zeugt ein bisschen davon, dass hier die Diskussion eigentlich nicht wissenschaftlich geführt wird, sondern immer die Befürchtung im Hintergrund ist, oh Gott, es könnten Leute vom Glauben abfallen und nicht mehr impfen. Und ich glaube, da muss man transparenter und offener rangehen, dann verliert man auch nicht das Vertrauen der Leute, ja, wenn man das nicht behandelt wie eine heilige Kuh, das Impfen, ja, wo bloß nichts kritisiert werden darf.
Herr Audeost, was fehlt am meisten in der aktuellen Diskussion um das Impfen?
Ich denke, mit dem Vertrauen haben Sie schon ganz gut was angesprochen. Aber ich sehe auch ein gewisses Defizit im Umgang mit nicht wissenschaftlichen Fakten, sondern der wissenschaftlichen Methode. Denn was ich in der Impfdebatte beobachte, ist etwas Ähnliches, was man bei Kreationisten oder auch bei Klimawandelskeptikern beobachten kann, dass nämlich wissenschaftliche Einzelmeinungen herangezogen werden, um die eigene Grundposition zu stärken und der wissenschaftliche Konsens dem als gleichwertig entgegengesetzt wird. Und da kommt den Einzelmeinungen zu viel Gewicht zu. Und das Problem, und das hat Herr Sieveking gerade sehr schön angesprochen, ist, dass dabei auch reale Gefahren oder reale Probleme eventuell untergehen können, weil da auch bestimmte Wissenschaftler von der einen oder anderen Seite mehr von der einen instrumentalisiert werden und dadurch vielleicht in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht mehr anerkannt werden. Das könnte tatsächlich eine Gefahr sein. Es ist aber nicht so, dass dieses Impfen eine heilige Kuh ist, sondern die Belege sind einfach so gut, dass wir es weiter tun. Und was aber am wichtigsten ist in dieser ganzen Debatte, ist, dass wir Hürden abbauen. Also Hürden zum Impfen, denn die meisten Leute sind bereit, sich impfen zu lassen und ihre Kinder impfen zu lassen. Und denen müssen wir die Möglichkeit geben. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir fast schon alles geschafft. Und dann schaffen wir es auch, Masern und Polio auszurotten.
Herr Jütte.
Ja, ich glaube, es fehlt uns an einer guten Schulung der Risikointelligenz, wie das die Psychologen nennen. Nicht der Risikowahrnehmung, sondern wie gehe ich mit diesen wahrgenommenen Risiken um, und zwar auf beiden Seiten. Herr Audeost hat sozusagen betont, wir verlassen uns auf die Statistiken, auf epidemiologische Studien, während die Patienten sich im Wesentlichen auf soziale Netzwerke verlassen. Beides ist nicht hundertprozentig richtig. Und insofern muss auf beiden Seiten also diese Risikointelligenz geschult werden, wie man sie auch kommunizieren kann. Und dann haben wir, glaube ich, nicht mehr diesen heftigen Streit, der uns jetzt schon seit über 150 Jahren also begleitet. Und mein einfaches Motto wäre so ganz nach Kant, der also auch die Aufklärung auch in Bezug nicht nur auf die Theologie, auch auf die Medizin bezogen hat. Was wir brauchen, ist nicht nur den ärztlichen Sachverstand, sondern wir brauchen zunächst mal nüchterne Fakten und nicht verlassen auf das Bauchgefühl.
Masern, Mumps und Röteln, warum Menschen das Impfen in Frage stellen. Darüber haben wir diskutiert im SWR2 Forum und ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen. Das war David Sieveking. Er hat das Buch Eingeimpft, geschrieben. Es ist eben im Herder Verlag erschienen und der Film zum Buch kommt am 13. September in die Kinos. Ich danke dem Arzt und Kritiker der Impfkritiker Dr. Jan Aude Ost aus Dresden und ich bedanke mich bei Professor Robert Jütte. Er leitet das Institut für Medizingeschichte der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Die Gesprächsleitung hatte Sonja Striegel.